Johannes Evangelium, das 21. Kapitel, die Verse 1. Die Verse 1 bis 19. Ich würde die Verse 15 bis 19 nochmal lesen, weil es einen ganz kleinen Teil gibt, der in die Geschichte auch so nicht reinpasste, von der die Sebastian erzählt hat. Die Geschichte fängt ja an mit diesem Fischfang tatsächlich und dann kommt die Begegnung zwischen Jesus und Petrus, die auch den eigentlichen Schwerpunkt der Predigt bilden soll. Ab Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, das ist der Text, der Teil, den Sebastian nicht mit erzählt hat. Als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingest, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagt er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Zunächst mal was Persönliches. Schön, wieder hier zu sein. Mich haben einige angesprochen, auch wann endlich mal wieder Abendprogramm ist und so. Und ich bin Anfang März, musste ich mich so ein bisschen ausklinken, weil ich eine Diagnose gekriegt habe, dass ich so einen Tumor im Ohr habe. Ich glaube, ihr habt auch schon mal für mich gebetet, oder? Und jetzt hört ihr es auch mal jetzt aus erster Hand. Könnt prüfen, das Gute behalten, ob das, was der Bruder da erzählt hat, auch stimmt. Also ich werde nächste Woche operiert und ich hoffe, dass alles normal läuft, sodass ich dann auch mit einem dicken Verband und auf einer Seite so ein bisschen taub, das ist dann leider wahrscheinlich so, auch wieder alles aufnehmen kann. Ich erzähle euch das zum einen, damit ihr wisst, jawohl, ich bin dieser Gemeinde zugewandt und ich habe euch vermisst. Zum anderen, weil diese Situation für mich jetzt auch eine Art Transitsituation war und auch ist. Da passiert jetzt etwas, was ich so noch nicht erlebt habe. Gut, ich habe meine Beinverkürzung, mit der lebe ich viele Jahre, aber dass ich jetzt auf einem Ohr jemand, der sein Geld mit Reden und auch, man höre und staune, zuhören müssen und auch verstehen müssen, sonst funktioniert das nicht mit dem Geld verdienen. Denn dann tut man nicht das Richtige und dann ist der Mandant nicht glücklich und dann zahlt er auch ungerne. Verdient, dass der jetzt auf einem Ohr stark eingeschränkt sein wird, damit muss man sich erstmal beschäftigen. Volker verlässt diese Gemeinde zum Jahresende. Transit. Als ich diesen Predigtext, den hat Sebastian mir genannt, das ist der Perikopentext, und der war so ein Text, wo ich dachte, ja, irgendwie erinnere ich mich, als ich 18 oder 17 war, da gab es mal so eine Gemeinde, so eine Jugendfreizeit, da haben wir uns damit mal beschäftigt, seitdem aber nicht mehr. Und so richtig sagen tat er mir auch nichts. Aber wie das so ist mit so einem Text, und darauf möchte ich auch den Schwerpunkt legen, die Jünger waren fertig. Simon Petrus war komplett fertig. Der Kräftige, so haben wir ihn ja, wir glauben ja, dass er so einer war, so ein Kräftiger, so Sebastian sagte, der mit dem Kopf durch die Wand so rum, der da erstmal so einem Soldaten das Ohr abschlägt, um seinen Meister zu schützen. Der ihm sagt, ich werde mit dir sterben und ich werde dir auch nicht verraten. Und ich sage, doch, doch, das wirst du tun. Dieser Simon Petrus hat alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und er hat wahrscheinlich den, den er am meisten liebte, der ihm am meisten bedeutete, der sein Leben am meisten geprägt hat, dreimal verraten. Jesus ist tot. Alles zu Ende. Petrus hätte mal, abgesehen davon, dass er das Wort nicht kannte, sicherlich nicht gesagt Transit. Also eine Durchgangsstation, ein Übergang. Sondern der hätte gesagt, fertig. Es war vorbei. Er hätte vielleicht, wenn er das Wort so gekannt hätte, Krise gesagt. Aber wahrscheinlich noch nicht mal das. Es war einfach vorbei. Und das ist das Erste, was ganz wichtig ist, für diese Situation und wahrscheinlich auch für uns als Gemeinde. Was dieser Text uns als allererstes lehrt, ist zweierlei. Die Jünger blieben zusammen. In der Not, in der das, was sie geglaubt haben, in der das, was sie wollten, in der das, was, wo sie dachten, sie und Israel und alles wird sich verändern, wo ihr Leben sich komplett verändert hatte, wo sie eine Zeit erlebt hatten, von der sie nicht geträumt haben, dass sie sowas erleben könnten. Und es war doch vergangen. Es hatten doch die Recht behalten, die immer Recht behalten. Die Machthaber, die dann eben Jesus umbringen lassen oder umbringen. Das allererste, was sie tun, ist, sie bleiben zusammen. In einer Situation, wo du nichts mehr hast, ist die erste Lehre, sie blieben in der Gemeinschaft zusammen. Sie brauchten einander. Das ist die eigentliche Lehre. Petrus und die Jünger brauchten einander. Wer sich die Evangelien anguckt, die sind alle irgendwo hergekommen. Die hatten auch alle Familien, zumindest die meisten. Da waren Fischer dabei, da waren Zöllner dabei, die waren zum Teil verwandt. Die hätten alle wieder zurückgehen können. Aber sie blieben zusammen. Und das Zweite ist, sie kehrten zu ihren Ursprüngen zurück. Jesus ging fischen. Ich gehe jetzt fischen. Ich weiß sowieso nicht, was ich tun soll. Dann kann ich auch fischen gehen. Das kann ich wenigstens. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Petrus, der von sich nichts mehr hielt, gar nichts mehr, sagte, naja, fischen kann ich wenigstens. Ich habe einen Bekannten, der Heilpraktiker ist und so eine Art Guru, der hat mal gesagt, ich kann doch irgendwo mich verstecken. Die kommen trotzdem zu mir, die Leute, so einer. Der sagte, naja, das Einzige, was ich eigentlich kann, ist kochen. Und er konnte auch sehr gut kochen, oder kann er immer noch sehr gut kochen. Und Petrus hat gedacht, ich kann wenigstens fischen. Ich gehe das jetzt tun, ich fische jetzt erstmal. Eine ganz natürliche Reaktion, wenn ich glaube, es geht nicht weiter, oder wenn ich einfach nicht weiter weiß, ist zunächst einmal zu meinen Ursprüngen zurückzukehren, zu dem, wo ich mich sicher und vielleicht nicht wohl, aber doch sicher fühle. Das ist etwas, das ist sicherer Grund. Diese beiden Dinge sind die Basis für das, was dann passiert. Und das ist auch, das sind die ersten beiden Fragen, die sich aus diesem Text ergeben an mich, an euch, auch an uns als Gemeinde. Ist das so? Zusammenbleiben? Dass das, was ich glaube, was ich brauche, dass ich zusammenbleibe, dass ich die Gemeinschaft brauche? Und das Zweite ist, wo sind meine Ursprünge? Wo ist das, wo mein sicherer Grund ist, was ich kann? So, und dann? Passiert etwas, wo man aus meiner Sicht, also ich habe mir einen langen da so Stichworte gemacht, da habe ich geschrieben, jeder, der sich mit Personalfragen und Coaching und solchen Dingen beschäftigt, würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was hier passiert. Jetzt passiert das, wo Jesus klar macht, wie es geht. Wie eine Übergangssituation, wie eine Krisensituation aus einer solchen Situation etwas entsteht. Das ist das uralte Thema, so dass Saatkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, kann nichts Neues draus werden. Das uralte Thema. Als allererstes, und das ist unheimlich wichtig, Jesus knöpft sich den Petrus vor. Die sind zusammen, sie haben Gemeinschaft, sie essen, sie haben auch dieses Gemeinschaftsgefühl. Du hast es ja wunderschön gesagt. Zurück zu den Anfängen. Nicht? Sie saßen da und haben, es war wie immer, wie früher als bevor der Kreuzigung. Er geht in diese Gemeinschaft und dann nimmt er sich jeden vor. Am Ende des Textes, das habe ich jetzt gar nicht mehr gelesen, kommt das dann auch noch mit dem Johannes. Das Petrus, was ist denn mit dem Johannes? Den knöpft er sich auch nochmal extra vor. Aber in der Gemeinschaft bin ich Jesus dann auf einmal wichtig. Ganz individuell und nur ich und nur mit meinen Themen. Und das Zweite, was furchtbar unangenehm ist, ich benutze bewusst die Wort, weil Jesus knöpft sich den Petrus vor, weil es gibt etwas, wir nennen das dann Sündenerkenntnis, da lässt Jesus einfach nicht locker. Da stand etwas zwischen Petrus und Jesus, das war Petrus natürlich bewusst, er war fertig, er war durch. Der war ein Häufchen Elend, war der Mann. Und Jesus weiß, da müssen wir ran. Da gibt es auch nichts zu beschönigen. Das dürfen wir auch nicht aussparen. Das dürfen wir auch nicht sanftmütig machen. sondern wir müssen da ran, wir müssen an die Wurzel ran. Sonst kann bei Petrus keine Heilung eintreten. Tja. Ich habe mir mal einige Fragen aufgestellt, wie ich wohl reagieren würde, wenn ich Jesus gewesen wäre und Petrus mich verraten hätte. So im Arbeitsrecht würde man sagen, fristlose Kündigung, ne? Es ist ein komplettes No-Go. Ich meine, wir haben Arbeitsrechtsrechtsprechung, da hat jemand einen Snickers mal mitgehen lassen, eine Verkäuferin, und wurde fristlos gekündigt. Wegen 60 Cent oder 30 oder was die kostet. 25 Jahre beschäftigt. Es gibt einen Vertrauensbruch, der ist irreparabel. Und das ist ganz selbstverständlich und so funktioniert auch die Gesellschaft. Ein Freund von mir sagte, und du bist raus. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das ist irreparabel. Oder das haben wir oft in Beziehungen. Ich erwarte eine Entschuldigung. Auch so, ne? In dem Duktus. Ganz ehrlich, ich erwarte erstmal eine Entschuldigung von dir. Also bevor du überhaupt kommst, eine Entschuldigung. Hat jemand von euch schon mal eine Freundschaft beendet? Weil er sich betrogen oder verraten oder verlassen fühlte? Jemand, der ihm was bedeutet, der mich verletzt hat? Ich habe das getan. Und ich bin seit meinem 14. Lebensjahr Christ. Das heißt, fast 30 Jahre. Nee, über 30 Jahre. Ach du meine Güte. Und ich habe das in den letzten 30 Jahren getan. Und ich kenne diesen Text. Und Jesus tut das nicht. Jesus tut das nicht. Jesus tut etwas, was kein normaler Mensch tun würde. Und bitteschön, unsere gesellschaftlichen Normen, und das ist völlig egal, ob wir in dieser Gesellschaftsform oder in einer anderen leben, die haben auch einen Erfahrungswert. Da gibt es auch Gründe für, warum wir irgendwann mal sagen, jetzt ist aber wirklich Schluss. Jesus kündigt Petrus nicht die Freundschaft. Und eins muss uns völlig klar sein, diese Situation ist die Gründung, nicht Pfingsten. Diese Situation ist der Anfang von einem Petrus, der völlig anders war. Das war ein vollmächtiger Petrus, das war einer, der durch die Gegend lief, also der tatsächlich noch größere oder genauso große Dinge getan hat wie Jesus. Der Guru-Status erlangte, ganz schnell. Das war die Anfangssituation, dass aus diesem Häufchen Elend etwas ganz anderes wurde. Aber überlegt euch mal, was das heißt. Jemand verrät mich und ich gehe darüber hinaus und sehe das Potenzial in diesem Menschen, sehe auch das Potenzial der möglichen Metamorphose, der Umwandlung in diesem Menschen und gehe so auf ihn zu. Ich habe das öfter schon in Predigten gesagt, dass Leute sagen, also wenn du glaubst, musst du ja deinen Verstand zu Hause lassen. Ich finde, das ist eher das Problem. Wenn ich glaube, dann sagt Jesus genau so, wenn du mein Jünger sein willst, dann musst du das so machen. Jemand beleidigt dich. Jesus meinte das ernst, 7 mal 70 Mal. Nicht? Sie haben ja gefragt, da war er noch nicht gekreuzigt worden. Wie oft muss ich eigentlich für denselben Scheiß, Entschuldigung, verzeihen? 7 mal 70 Mal, sagt Jesus. Das ist, war damals im Sprachgebrauch ein Zeichen für Unendlichkeit. Immer! Du willst Jesus nachfolgen, du willst wissen, was die Nachfolge Jesus bedeutet. Vergiss das, ob du den Verstand zu Hause lässt oder nicht. Du musst was ganz anderes tun. Du musst Dinge tun, die normalerweise niemand von dir erwarten würde. Und dann tut Jesus etwas ganz Einfaches. Er sagt, liebst du mich? Das ist für uns jetzt relativ schwer. Also im Deutschen gibt es dieses, hast du mich lieb, liebst du mich? Das wird auch, also die Frage, die Jesus stellt, im Griechischen bezeichnet es die Agape oder Agape, die göttliche Liebe, und geantwortet wird mit der brüderlichen Liebe. Das ist aber sehr verwandt auch in gewisser Weise. Im Englischen zum Beispiel gibt es überhaupt gar keine Differenzierung in der Übersetzung. Ob es die im Jüdischen gab, weiß ich nicht. Im Griechischen gab es sie. Jesus sagt, Leute, es gibt nur ein einziges Prinzip, auf das es ankommt. Paulus nimmt das auf und sagt, Erkenntnis ist Stückwerk. Die Liebe aber, die Liebe durchdringt alles. Und er meint die Agape. Das Wort, das Paulus benutzt, ist die Agape. Wenn du mir nachfolgen willst, wenn du es richtig machen willst, wenn diese Gemeinde in dieser Transitsituation wissen will, wie es weitergeht, dann gibt es nur ein einziges Motto. Liebst du mich? Nehmen wir mal an, ich hätte Jörg Unrecht getan.
Habe ich nicht.
Aber nehmen wir das einfach mal an. Dann müsst ihr, oder ich mach's mal anders, Jörg hätte mir, Unrecht getan. Dann wäre das die Frage, die ich ihm stellen muss. Liebst du mich? Hast du mich lieb? Willst du das? Willst du, dass wir in brüderlicher Einigkeit, in Liebe miteinander bleiben? So, und jetzt könnt ihr mal die Augen zumachen und euch überlegen, wen in der Gemeinde, wie ihr nicht ausstehen könnt, das ist so das Schlimmste, dann, wer euch eigentlich völlig egal ist. Und dann auch noch, wer hat euch eigentlich, wer hat mal schlecht über euch geredet oder sowas oder sogar im Angesicht. Und all diese Leute, all diesen Leuten habt ihr, ich dachte das wirklich mal so, das ist jetzt nicht wirklich sozialpädagogisch korrekt, was ich hier sage, aber das ist das, was Jesus verlangt, wirklich verlangt und was Jesus anbietet. Diese Frage zu stellen, ab jetzt für die Zukunft, Jörg, du hast die Scheiße benommen, ja, aber die wird aufgenommen, ne? Also nochmal, das ist jetzt fiktiv, ich nehme mal Jens jetzt, du hast dich mir gegenüber Scheiße benommen, aber ab jetzt, Liebe, wollen wir das? Und was Jesus verlangt, ist Ehrlichkeit, nichts anderes als Ehrlichkeit. Petrus hätte auch sagen können, nö. Das erste Mal, dass Jesus diese Frage stellt, das ist noch ein Aspekt, auf den ich gleich noch komme, ist, liebst du mich mehr als diese? Das ist auch nur ein Unding, ne? Also stell dir mal vor, du bist im Personalstudio hier in so einer Gruppe und dann wird also genau das gemacht, was man also auf gar keinen Fall tun soll. Hier, Friedka, liebst du mich mehr als die anderen? Was soll sie denn sagen? Also ich habe dich jetzt bewusst ausgewählt, Friedka. Natürlich würde sie nicht sagen, nein. Vielleicht würde sie mich später nochmal anrufen und sagen, ja, na, schon, aber du kannst das doch nicht in der Öffentlichkeit sagen. Vielleicht auch nicht, aber doch, scheinbar ja, habe ich dich in dem Fall richtig. Aber da gibt es natürlich noch einen anderen Punkt, den kann ich kurz einflechten. Auch das ist wichtig. Ich habe ja vorhin gesagt, das muss bis zum Grund gehen. Die Aufgabe, die Jesus für Petrus hatte und nicht für Johannes, den Lieblingsjünger, und nicht für Jakobus und ich weiß nicht für wen noch alles, sondern für eben diesen Petrus, der ihn dreimal verraten hat, war der erste Bischof Roms zu werden, so würden es zumindest die Katholiken sagen, war der wirklich der Leiter dieser Gemeinde zu sein in der nachjesuanischen Zeit. Und das einzige Kriterium, was Petrus erfüllen musste, war, ihn mehr zu lieben als die anderen. Ja, nun will man das mal entscheiden. Also da kann man eine ganze Weile drüber nachdenken. Woher weiß ich denn, ob ich Jesus mehr liebe als Sebastian? Also ich weiß, dass Sebastian Friedgart mehr liebt als ich. Zumindest gehe ich davon aus. Aber Jesus? Das ist auch nicht schwer. Immerhin sind sie verheiratet. Aber Jesus? Bleib hier. Uta kommt auch gleich dran oder Burkhard. Ich kriege noch andere. Das letzte Mal. Nein, Friedgard, das ist die Lehre für dich aus dieser Predigt. Immer in der ersten Reihe sitzen. Aber es dockt trotzdem an, nicht? Also keine falsche Zurückhaltung. Das mag schmerzhaft sein, vielleicht auch für die anderen. Aber Jesus tut das vor allen anderen. Fragt er ihn, liebst du mich mehr als diese? Da drin steckt noch, das ist jetzt so ein kleiner Zwischenexkurs, noch was anderes. Liebe hat immer auch zwei Komponenten. Das eine ist Verantwortung und das andere ist Opfer. Deswegen sagt Jesus am Ende, und deswegen habe ich es auch nochmal vorgelesen, auch, es wird irgendwann die Zeit kommen und du wirst auch gekreuzigt werden. Beide meine Lämmer, das ist deine Aufgabe. Wenn du mich liebst, wenn du diesen Auftrag annehmen willst, dann musst du mich mehr lieben als die anderen. Das heißt, du musst opferbereiter sein als die anderen. Du musst bereit sein, mehr Verantwortung zu übernehmen als die anderen. Mehr, ich aber, das hat Johannes der Täufer schon erkannt, ich aber muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Das ist das, was ich von dir wissen will, Petrus. Bist du bereit, wirklich alles zu geben, mehr noch als der Johannes, der mich so lieb hat, oder der Jakobus, oder ich weiß nicht wer. Das will ich von dir wissen. Und das ist das Einzige, was ich von dir wissen muss. Diese Basis, wenn diese Basis stimmt, dann ist das egal, ob du mich verraten hast. Dann ist das wirklich egal. Dann weiß ich auch, dass du es nicht nochmal tun willst. Und die erstaunliche Erkenntnis ist ja, Petrus geht ja einen seelsorgerlichen Weg. Er hat ihn dreimal verraten und dreimal fragt er. Und beim dritten Mal steht, jetzt wurde Petrus traurig. Ich habe immer gedacht, bevor ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, er ist traurig, weil weil Jesus ihm immer noch nicht vertraut und ihm immer noch nicht glaubt. Ich glaube mittlerweile, nach Nachdenken, nein, er ist nicht traurig, weil er glaubt, dass Jesus ihm immer noch nicht glaubt, sondern er ist traurig, weil ihm nochmal so richtig tief reinläuft, was er da getan hat. Und das musste auch so sein. Es gab kein Wegwischen, es gab kein Schönreden. Das dritte Mal war klar, genau das meint Jesus. Jesus will diese Situation heilen und er will, dass Petrus das auch wirklich noch einmal sich so klar macht. Und dass ihm auch klar wird, ja, der Weg heraus aus dieser persönlichen Schuld, es gibt ja dies, ich werde mir selber nie verzeihen können. Gott mag mir verzeihen, alle mögen mir verzeihen. Ich kann mir nicht verzeihen für etwas, was ich getan habe. Schwierig. Ich bin ja kein Therapeut, aber das ist das, was Therapeuten mir öfter mal gesagt haben, an jemanden ranzukommen und ihn beizubringen oder ihn dahin zu bringen oder ihn zu begleiten, dass er selber so weit kommt, dass er sagt, ja, ich kann mir vergeben. Das ist eines der schwierigsten Aufgaben in der Therapie. Das war aber Voraussetzung für Petrus, um überhaupt weitermachen zu können, dass er selber sich vergeben konnte. Und da musste er diesen Weg, einschließlich dieses, er wurde traurig gehen, dass Jesus wusste, jetzt ist es soweit, jetzt ist die Liebe zu mir stärker als seine Schuldgefühle. Und er wird nicht wieder in irgendwelche Fallen, Verhaltensfallen laufen wie früher. Ist ja nicht das erste Mal gewesen mit dem Schwert und dem Verrat, nicht? Also er war ja auch mal auf dem See und ist da rumgesprungen und irgendwann dachte er, ups, hier ist ja gar kein Fußboden. Und zack, war sein Glaube futsch und er ist wieder untergegluckert, wie das ja auch normal gewesen wäre. Und Jesus will von Petrus das Unnormale. Das ist eigentlich alles. Jesus fragt Uta, oh, Friedka, ich habe es gerade eben hast gesehen, ne, die Kurve noch gekriegt. Fragt mich, fragt Detlef, fragt Manfred, fragt wen auch immer. Erstmal diese eine Frage, die ist für alle gleich. Liebst du mich? Und Jesus weiß, ob ich ihn verraten habe. Jesus weiß, ob da irgendwas zwischen mir und ihm steht. Und das ist die Frage, die für alle gleich ist. Und Jesus fragt mich. Jesus geht mit mir um, um mir meine Aufgabe zu zeigen, so wie es Petrus gezeigt hat. Dieser ganze Text hat einen stark rechtfertigenden Charakter. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, das wäre eine eigene Predigt, warum Jesus in körperlicher Form nicht als Geist oder sowas erscheint und all diese Dinge. Auch das mit den Fischen, warum die Zahl 153, gibt es interessante Auslegungen zu. Aber wichtig ist tatsächlich für, als Lehre, dass da Jesus selber, der Jesus, der selber der ist, dem ich Unrecht getan habe und auch um dessen Kirche es geht, um dessen Gemeinde, um dessen Lämmer und Schafe es geht, sagt, du bist derjenige welche. Sagt kein anderer. Da gab es kein Konzil der 12 Jünger oder so. Waren es denn überhaupt die 12, die zuständig gewesen wären? Das sind ja so die Fragen. Nicht? Syrien, Libyen, was passiert eigentlich, wenn ein Diktator, der 20 Jahre geherrscht hat, geht? Mit Kraft welcher Rechtfertigung kommt dann diese neue Regierung oder diese neue Staatsmacht eigentlich? Das sind hochspannende Fragen, die sich immer wieder gerade im Politischen stellen. Und diese Frage stellte sich hier auch. Und Jesus wird jedem Einzelnen sagen, das ist deine Aufgabe. Und dann dürfen wir auch darauf vertrauen, selbst wenn die Aufgabe die von Petrus ist. Und wenn Petrus sagt, hallo, ich bin Häufchen Elend, du hast doch gesehen, was ich hier treibe. Im Zweifel knicke ich ein. Und wenn du mir hier eine wachsende Zahl von Jüngern gibst und dann werde ich gefoltert oder es wird mir angedroht, das war ja die Situation, dass er auch gekreuzigt worden wäre, dann werde ich wieder einknicken. Und was für einen Schaden richte ich dann an? Und genau diesen Menschen mit exakt dieser Schwäche, der es auch schon erlebt hatte, sagt Jesus, nein, du bist es. Genau du bist es. Der ist nicht eingeknickt. Und Jesus hat ihm das auch prophezeit. Hat ihm gesagt, du wirst nicht nochmal einknicken. Andere werden dich gürten. Jawohl, es wird passieren, aber diesmal wirst du ein anderer sein. Das ist das, was Jesus jedem Einzelnen hier zuruft. Mir zuruft. Und das möchte ich nochmal, ich habe es ja schon zweimal angedeutet, weil es ja auch schon eine Gemeindeversammlung gegeben hat, ist auch aus meiner Sicht die Grundlage jeder Antwort für jede Gemeinde, aber auch für uns in einer Situation, wo wir wissen, am Ende des Jahres haben wir wahrscheinlich keinen Pastor mehr, zumindest nicht den, der 22 Jahre hier war. Die Frage, wie es mit uns weitergeht, auch wie es mit Volker weitergeht und wie wir miteinander weitermachen, orientiert sich ausschließlich an diesen drei wiederholten Fragen. Hast du mich lieb? Und wer möchte, dass diese Gemeinde lebt und wächst und gedeiht, muss nur eine einzige Sache tun, so komisch sich das anhört, sich mal hinsetzen und fragen, eine Liste machen, gegen wen habe ich was? besser keine Liste machen von denen, wo du glaubst, die haben was gegen dich. Mach erstmal eine Liste andersrum. Und dann die Einladung. Nicht beleidigt sein, nicht sein. Also der muss ich erstmal entschuldigen bei mir. Also das geht überhaupt nicht. Das wäre mal so ein Spiel, ne, für so eine Predigt. Sondern, hey, ich will mit dir Gemeinde sein. Wenn wir uns lieben und vertrauen, das ist mein Lieblingslied, das Tempellied, dann wächst der Tempel mehr und mehr.